Radsport ist einsam und doch gemeinsam.
Meine Frau würde sagen, ich habe einen Knall.
Die Berchtesgadener sind eine ganz eigenes Volk. Also manche sagen, wir sind also ein bisschen wie ein Asterix-Dorf.
Dafür Spenden gesammelt für die Kinderkrebshilfe und für die Bergwacht Ramsau eben.
Haben wir so knapp 100.000 Euro gesammelt.
Inwiefern seid ihr ein Gegenentwurf zu einem klassischen Verein?
Ja, Verein sind wir ja immer noch nicht. Da sind wir so auch so ein bisschen stolz drauf. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen anarchisch unterwegs.
Manche mögen mich belächeln, aber für mich ist das eine Lebenseinstellung.
Wie viel Philosophie steckt denn in deinem Radsport?
Ich finde, so ein Fahrrad ist ja auch ein Kunstwerk.
Man muss einen Spaß am Leben haben, das ist das Wichtige, und einen Spaß am Radsport, ja.
Seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal in der Nähe seid, dass ihr einen Kaffee bei mir bekommt. Best in town.
Lass krachen, Baby.
Und es kracht.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 122, und heute machen wir beiden Hübschen, Alex, einen Abstecher, und zwar aus Berlin raus nach Berchtesgaden.
Warum machen wir das?
Weil dein Schwager das gesagt hat. Vielleicht kannst du ja mal kurz die Geschichte erzählen. Wir haben ja früher den Podcast bei Good Guys aufgenommen, so eine Filmfirma, und dein Schwager arbeitet da, und der war mal eine ganze Weile, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr in Berchtesgaden zum Arbeiten.
Genau, und dann kam er zurück und meinte, ey, da gibt's einen, den müsst ihr unbedingt in euren Podcast einladen.
Ja, eigentlich hatte er davon geredet, dass sie da so eine krasse Everesting-Session machen und da Geld für einen guten Zweck sammeln. Und wir haben mal nachgeguckt, es ist wirklich sehr viel Geld in den vergangenen Jahren zusammengekommen für Kinderkrebshilfe, für die Bergwacht und so weiter. Und deshalb, und weil wir ja generell neue Orte, an denen wir selber noch nicht waren, gerne vorstellen wollen und so ein bisschen Lust machen, auch vielleicht dahin zu fahren, und weil wir ja gerne über Leute sprechen, die mit dem Radsport eben als Positives bewirken. Deshalb machen wir diesen kleinen Abstecher rüber nach Berchtesgaden, und zwar zu Christian von der Berchtesgadener Bicycle Association.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Danke für die Einladung an euch. Danke, Jungs.
Von Berlin aus sind es circa 800 Kilometer mit dem Rad bis zu euch nach Berchtesgaden. Eine Fahrradtour, die vielleicht so 3 Tage dauern würde, wenn man gut unterwegs ist. Hast du das zufälligerweise schon mal gemacht?
Nee, Berlin ist jetzt nicht so mein direkter Weg. Also nach Berlin noch nicht, aber so an Gardasee oder so, das geht dann schon mal.
Ja,
das
voll,
schafft man, ne? Dann auch an einem Tag.
Was ist für dich das Schönste an Berchtesgaden?
Ja, es ist Heimat, das ist ein Gefühl, das ist ein Ausdruck. Ich glaube, dass wir bei uns im Berchtesgaden ja die Landschaft haben, natürlich, die echt spektakulär ist. Und wie der Marcel Wüst mal gesagt hat, bei uns geht's immer nur direktissima bergauf. Er ist ziemlich angekast.
Ist das wirklich so, ja? Also Flachland, Pupen wie wir haben da eigentlich schlechte Karten?
Naja, Landhupen, ich würde sagen, schlechte Karten glaube ich nicht, aber es ist tatsächlich so bei uns, also die einfache Hausrunde, 40 Kilometer oder so, die hat dann schon 350 Höhenmeter, und drunter geht's eigentlich auch gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, wo ich fahren sollte ohne unter 350 Höhenmeter. Und wir haben natürlich das Rossfeld im Berchtesgaden, da kann man dann gleich auch über 1000 Höhenmeter fahren. Und bei uns hat man irgendwann einmal sich überlegt, dass man keine Serpentinen baut, sondern irgendwie nur gerade Straßen rauf. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht genau, aber es ist immer relativ steil alles.
Oh mein Gott. Sag mal, vom Königssee habe ich schon so viele tolle Sachen gehört, jetzt nicht unbedingt vom Fahrradfahraspekt her, aber von ganz vielen Leuten, die da mal Urlaub gemacht haben. Erzähl mal was vom Königssee, das klingt immer so schön.
Ja, Königssee ist natürlich, das ist so der einzige Fjordsee der Ostalpen oder in den Alpen, einer der tiefsten Seen, 186 Meter tief, ja, kristallklares Wasser. So grünes Wasser und ja, ist eine wunderschöne Landschaft und mit ganz speziellen Wetterkapriolen, die es da natürlich gibt mit Gewittern. Und die Gewitter sind bei uns in den Bergen halt dann auch ein bisschen massiver, und ja, das geht einem dann schon im Herzen. Also man merkt dann schon, wie klein man eigentlich ist. Königssee ist natürlich ja, totaler Touristenmagnet.
Sag mal, wo wohnst du da genau? So klein ist ja das Tal auch nicht.
Ja, das Tal, das Berchtesgadener Tal, hat so circa 25.000 Einwohner, besteht aus 5 Gemeinden. Ich wohne in Berchtesgaden, direkt im Zentrum, 100 Meter in diese Richtung. Ist Berchtesgaden gegründet worden, ist schon älter als 900 Jahre und die Berchtesgadener sind ein ganz eigenes Volk. Also manche sagen, wir sind also ein bisschen wie ein Asterix-Dorf.
Okay, woher kommt das?
Ich glaube, dass die Berchtesgadener, das ist eine wechselvolle Geschichte, die wir gehabt haben mit Berchtesgaden. Man hat mal zu Österreich gehört, dann ist man spät zu Bayern dazugekommen und gefühlt ist es so der letzte Zipfel, der eigentlich zu Deutschland dazugekommen ist. Und deswegen ist wahrscheinlich Berchtesgaden auch so ein bisschen eigen. Also die Mentalität ist ein bisschen eigen, die Leute sind ein bisschen eigen. Manche sagen über uns, wir sind Zurgnad. Zurgnad, wie sollen wir das übersetzen? Wir sind, Eingnad ist eigentlich der richtige Begriff.
Zugenäht, zugeknöpft.
Ja, wir sind schwer zugänglich, so würde ich sagen. Ich glaube, das sind wir aber gar nicht. sondern ich würde sagen, wir sind abwarten und wir schauen uns das genau an. Weil wir kennen natürlich auch die Themen in unserer Heimat. Viele kommen her, machen hier ihr Geschäft und sind wieder weg. Und ich glaube, das ist einfach schon ein Teil unserer Mentalität, dass wir eher abwartend sind.
Und womit kann man euer Herz erobern?
Wenn man authentisch ist, wenn man sich nicht verbiegt, wenn man aber auch schätzt, das Tal, die Eingeborenen, sage ich jetzt mal, die Natives. Ja, wenn man eine tiefe Liebe zu dem entwickelt, was wir hier im Tal haben, eine wahnsinnige Natur und viele Traditionen und Kulturen und vor allem Traditionen, die wir uns beibehalten wollen.
Hast du da schon jeden asphaltierten Meter unter die Rennradreifen genommen?
Ja, ich würde sagen, ja. Also ich bin jetzt dieses Jahr meine 39. Saison am Rennrad. Ich glaube ja, weil so viele Straßen gibt es dann auch nicht. Es gibt mit Sicherheit nur irgendwelche Stichstraßen, die mit dem Rennrad noch nicht hochgefahren bin. Aber das Stichstraße, da fährst halt hoch und dann wieder runter. Und das ist ja manchmal durchaus auch sinnlos.
Jetzt steht der Winter vor der Tür und bei euch gibt's mit Sicherheit Schnee. Was passiert denn mit dem Fahrrad? Wie sieht das Wintertraining aus?
Also bei mir schaut das Wintertraining so wie bei allen bei uns im Team so aus, dass wir entweder auf Langlaufski oder eben auf die Tourenski umsteigen. Und natürlich sind ganz viele bei uns auf der Rolle oder auf dem Ergometer unterwegs. Und dann gibt's auch noch diejenigen, die durchfahren. Also die Nebenwirkung von der Klimaerwärmung, die merken wir hier. Das heißt, unsere Saison wird länger und der Winter kürzer.
Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben und da hast du geschrieben, dass du das Leben ganz gerne so mit dem Radsport vergleichst. Du hast da geschrieben, bergauf, bergab, Rückenwind, Gegenwind, es läuft und du weißt nicht warum und es läuft mal nicht und du weißt auch nicht warum. Und genau das trifft ja auch zu, ne? Radsport stärkt eben nicht nur die Muskeln und die Ausdauer, sondern vor allem auch den Willen und den Charakter. Wie viel Philosophie steckt denn in deinem Radsport drin?
Manche mögen mich belächeln, aber für mich ist das eine Lebenseinstellung. Wie es du schon gesagt hast, es geht im Leben nicht nur immer geradeaus, in Kurven, bergauf, bergab. Es tut einmal weh, manche Zeit. Man muss Dinge tun, die man vielleicht nicht gern tun möchte. Für mich ist der Radsport, der mich jetzt begleitet, auch ein gewisses Maß an Lebenselixier, weil ganz viele meiner Freunde und Bekannte oder euch hätte ich ja ohne Radsport nicht kennengelernt. Deswegen ist es für mich auch immer so wichtig. Ihr kennt ja diese Thematik sicherlich auch, grüßen oder nicht grüßen am Rad. Oder dass man sich, man fährt in ein Café rein und dann setzt man sich bewusst an den anderen Tisch und schaut mal rüber, sind die Beine rasiert bei den anderen, sind es die richtigen Socken oder ist es das richtige Trikot? Ich setze mich ganz gern zu anderen Radfahrern hin. Ich suche auch das Gespräch und ich bin da so einer, der möchte die Leute kennenlernen und die Menschen dahinter. Und wenn du so lange Rad fährst, dann hast du eigentlich so ganz, ganz viel schon gesehen und erlebt. Und das Schönste ist, es gibt ja diesen alten, wunderbaren italienischen Spruch, am Ende gewinnt nicht der, der der Schnellste ist, sondern der, der die schönste Geschichte kennt.
Ja, genau. Dann erzähl uns doch mal, wie hat das überhaupt alles angefangen mit dem Radsport bei dir? Woher kommt diese Liebe?
Also angefangen hat es eigentlich bei mir mit meinem Onkel, mit meinem Patenonkel, der war immer schon sportlich, ist Marathon gelaufen und irgendwann ist der mal mit dem Rennrad um die Ecke gekreut und zur gleichen Zeit gab es halt den Rolf Wolfsruhl. Durfte bei einem, damals hieß es ja noch nicht Gravel, also das ist auch so ein geiles Thema, ja. Heute schraubt man irgendwo einen neuen Reifen drauf und dann hat man einen neuen Namen für das Ding. Früher hieß halt Crossfahren bei uns oder Crossen, Querfeldein. Und dann habe ich ein Querfeldeinrennen gesehen in der Nähe von in St. Wendel. Und da habe ich den Rolf Wolfsruhl gesehen und habe gesehen, wie die sich da durch den Schlamm durchgekämpft haben. Und das fand die irgendwie geil. Dann habe ich so mein erstes Querfeld-Einrad bekommen und nach das Querfeld-Einrad, da gab es dann noch V-Brakes oder ja, Felgenbremsen, habe ich dann irgendwann noch meine normale Reifen drauf und dann bin ich halt mit dem gefahren. Und ja, mein Onkel, der hat mich da immer begleitet und der hat das immer cool gefunden, Ausdauersport zu machen. Und dann hat das irgendwie so angefangen. Es waren dann Höhen und Tiefen. Dann habe ich mein erstes Mountainbike bekommen, mit dem ich dann rumgefahren bin, war ein himmelblaues Herkules mit Trommelbremsen. Und dann hat das eigentlich, ist das alles so losgegangen, hat angefangen und hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Und irgendwann hast du die Zeit auf dem Rad auch als, ja, vielleicht manchmal sogar ein bisschen als Flucht vor der Realität wahrgenommen. Und irgendwann ist dann die Sucht dazugekommen. Ja, Sucht will ich es nicht sagen, aber die Leidenschaft dazu und den Spaß daran, sich zu bewegen. Dann hat man immer mehr Leute kennengelernt und man hat gesehen, ja, okay, wenn man vielleicht einen Radsportverein sieht, manche Dinge wollte man nicht, ja. Also man wollte nicht der Gelackte sein. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Meine ersten Handschuhe, die habe ich von Klaus-Peter Thaler geschenkt bekommen bei irgendeinem Rennen. Die habe ich immer noch. Die sind komplett aus echtem Leder. Die liegen immer noch mit Originalunterschrift in meinem Schrank.
Ja, da merkt man, dass das andere Zeiten waren. So, ne? Wie hast du so den Radsport und die ganze Entwicklung an Technik, an Trends in den vergangenen Jahren mitbekommen? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ey, das habe ich auf jeden Fall nicht mitgemacht? Und bestimmte Sachen, du hast ja auch schon angesprochen, die Socken müssen eine bestimmte Höhe haben oder vielleicht auch eine bestimmte Farbe, weiß. Wie ist das so mit dem Radsportknigge dann bei euch?
Also ich persönlich, weil ich natürlich mitgemacht habe, ist früher habe ich halt ist der Seilzug gerissen auf der Fahrt, dann hast du einen Seilzug getauscht, ja. Heute musst du halt einen Akku wechseln oder wenn irgendwas nicht mehr geht, dann musst du halt ein Update fahren. Das ist natürlich auch immer besonders lustig, wenn du irgendwo auf der Bundesstraße stehst und dann ein Update machst, weil die Schaltung nicht geht. Ich habe das bewusst immer alles erlebt, also die Technik. Ich finde, so ein Fahrrad ist ja auch ein Kunstwerk. Ein alter Italiener hat einmal zu mir gesagt, Cristiano, Räder sind fast so schön wie Frauen, nur wesentlich unkomplizierter. Ja, ich habe das schon mal bewusst mitgenommen und mir hat diese italienische Art immer geprägt, den Radsport auch etwas zu zelebrieren und auch das Körpergefühl zu behalten und vielleicht auch etwas gestylt zu sein. Ja, nicht, weil man sich vielleicht nach außen präsentiert, sondern weil man Gefallen an schönen Dingen findet. Und wenn du ein schönes Fahrrad fährst und das muss jetzt nicht 10.000 Euro kosten, ein schönes Fahrrad, das fängt irgendwo bei 1.000 Euro, denke ich, an. Dann ist das ja auch letztendlich eine Hommage, eine Liebeserklärung an den Ingenieur, der das gebaut oder designt hat, an die Designer, der dahinter steckt. Ich habe die Technik-Sachen tatsächlich alle mitgemacht, die es so gibt. Ich habe auch irgendeine Wattnäskurbel drauf bei mir. Aber ehrlicherweise schaut man ja drauf. Ich trainiere auch nicht gezielt, um ehrlich zu sein, sondern ich genieße einfach die Zeit auf dem Rad und ich mag auch die Technik dazu.
Jetzt ist ja, hört sich das so an, Radsport ist eine Lebenseinstellung für dich. Erklär mal, wie äußert sich das?
Meine Frau würde sagen, ich habe einen Knall. aber in der Arbeit, im Job erlebe ich ja auch sehr viel und man fragt natürlich immer mal nach, was hat dann der Bewerber für Hobbys oder was haben die Kollegen für Hobbys? Und man sieht immer sofort, wenn einer sagt, hey, ich schraube heute Nachmittag an meinem Rad, dann ist das Bewerbungsgespräch eigentlich auch schon gelaufen, weil dann unterhält man sich über irgendwelche Radsportthemen. Und Lebenseinstellung insofern, weil ich das gut transportieren konnte immer. In meinem Leben ging es auch nicht immer nur bergauf, bergab. Es war nie alles einfach zu erreichen, sondern man musste auch für irgendwas kämpfen. Das Kämpfen, das kennt jeder, der mit dem Rennrad mal irgendeinen steilen Berg hoch ist oder einen langen Pass. Es ist auch dieser Schweiß, den man einbringen muss. Ja, wenn ich an den Saisonstart denke, an die erste Runde und du denkst ja so nach 50 Kilometer, Scheiße, was mache ich hier? Das ist ja auch in der Arbeit letztendlich so, dass der Start in eine neue Aufgabe, in ein neues Projekt ja auch immer ein kleiner Kampf mit sich selbst ist und mit seinem Ego. Ja, wie weit komme ich? Was will ich tun? Also der Ehrgeiz ist da und Radsport hat noch was ganz Wesentliches. Man wird besser, wenn man kontinuierlich wird und wenn man Erfahrung sammelt. Und das ist ja im Job auch so. Je kontinuierlicher man an sich selbst arbeitet und an den Projekten, die man hat, desto besser wird's.
Was ist denn dein Job?
Mein Job, ich bin Personalchef bei einer Softwarefirma. Deswegen ist ganz witzig, dass wir technische Probleme gehabt haben am Anfang.
Genau, und das hat ja mit dem Sport an und für sich ja gar nicht so viel zu tun, dein Job. Aber gibt es da trotzdem Parallelen, die man da aufmachen kann?
Naja, in jedem Job ist ja so, dass du mal auf die Nase fällst. Ja. Und das ist immer das, in Zeiten, wo wir, gab ja große Diskussionen, wo bei den Bundesjugendspielen, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen, gab es ja früher immer Ehrenurkunden und Siegerurkunden. Und man hat dann die die Ehrenurkunde abgeschafft. Inzwischen kriegen, glaube ich, alle eine Siegerurkunde. Und das ist ja eigentlich so ein Trugschluss, den man hat. Und ich glaube, die Parallele ist eigentlich die, dass du echt was leisten musst, dass du weiterkommst, aber dass du immer korrekte Chance hast, dass du weiterkommst. Und dieses Weiterkommen ist was sehr Persönliches. Ich habe eine Bekannte, die hat irgendwann einmal angefangen, Rennrad zu fahren. Das ist für mich eine wunderschöne Geschichte eigentlich. Die hatte damals 110 Kilo oder sowas. Ja, heute hat die gute Dame unter 60 Kilo und fährt ein paar tausend Kilometer im Jahr und ist völlig gesettelt und steht im Leben und ist erfolgreich. Und das sind ja eigentlich Geschichten, die nur der Radsport schreiben kann. Ja. Das ist das, was ich sage, das ist aus meinen 30 Jahren Berufserfahrung eigentlich so hängen geblieben. Und ja, jeden hat es von uns auch schon mal mit dem Radl geschmissen. Ja. Ob es jetzt nur der einfache Sturz ist, wenn man zu blöd ist, dass man aus die Klicke an der Ampel nicht rauskommt oder dass man beim Downhill irgendwo an die Wand fährt, will ich nicht sagen, aber irgendwo im Straßengraben oder im Graben landet. Ja, was machen wir? Wir machen weiter. Wir holen die Räder raus, wir richten den Lenker. In der Arbeit richtet man das Krönchen. Dann geht's weiter. Und ich glaube, das ist so der Transfergedanke, den ich auch habe beim Radsport.
Jetzt ist ja deine Gegend eigentlich prädestiniert zum Mountainbiken. Was treibt dich immer wieder zum Rennrad? Warum hast du dich eigentlich für das Rennrad entschieden?
Also eins ist mein ganz pragmatischer Grund. Ich bin 1,90 und habe über 80 Kilo. Da ist das Bergauffahren nicht ganz so trivial, wie wenn ich mit meinen Kollegen fahre, die um die 60 Kilo haben. Das war wahrscheinlich tatsächlich das eine, wo ich jünger war. Und das andere ist eigentlich der Flow, den man hat, dieses Dahingleiten, ja, dieser Spaß dann an der Technik, an diesen Entwicklungen, die da sind. Ja, auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nach der Runde zum Kaffee hinfahre, bei meinem Wahlitaliener einen Espresso kaufe. Also ich kann das gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist so, wie wenn man sich in irgendwas verliebt hat, dann kann man das vielleicht auch gar nicht so richtig erklären. Aber es sind viele Komponenten und man ist auch schneller unterwegs und der Wind ist vielleicht etwas intensiver.
Dann nimm uns mal mit ins Jahr 2013. Wie warst du da so drauf? Was ging dir damals vielleicht auf den Keks? Was wolltest du anders machen? Denn das ist ja das Entstehungsjahr deines Vereins sozusagen, ne?
Ja, Verein sind wir ja immer noch nicht. Da sind wir so auch so ein bisschen stolz drauf. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen anarchisch unterwegs. 2013 war es so, dass ich mir irgendwie beim Fahren überlegt habe, dass ich jetzt zu alt bin dazu, Profi-Trikots zu tragen. Damals war es eigentlich so, dass es auch keine optisch ansprechenden Trikots gab. Es war, glaube ich, so nur die Elho-Zeit, wo man diese Neonfarben getragen hat. Das fand ich dann auch kacke. Dann habe ich mir gedacht, also ja, irgendwie ein eigenes Trikot war mal so der Grundgedanke. Und dann habe ich Martin angesprochen. Der Martin war so der Hardcore-Biker, ja, für den war wichtig, dass er auf dem Rad sitzt und wirklich so der Eiserne, ja, und ein Wilder. Und den habe ich dann angesprochen und gesagt, hey, pass mal auf, wir haben uns auch bis dahin, natürlich, man kennt sich hier im Dorf, ja, aber nicht wirklich tief gekannt. Und er hat gesagt, hey, hör mal zu, was hältst du davor, wenn wir eigene Trikots machen? Dann hat er gesagt, na, so ein Scheiß, das geht sowieso nicht. Und er ist jetzt nicht so der Einheitstyp da von Verein und sowas. Dann habe ich gesagt, ja, nur so im kleinen Kreis, aber magst du jetzt immer da in deinem Totenkopf-Trikot rumfahren? Und dann haben wir ein Bier getrunken und zwei Bier getrunken und drei Bier getrunken und dann fand man die Idee eigentlich beide ganz gut. Dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir jetzt mal. Und dann haben wir uns damals verschiedene Hersteller ausgesucht und der Martin, das ist so der Marathonmann, hat erstmal gesagt, mir ist alles scheißegal, Hauptsache Sitzpolster ist geil. Und hat er eine Hose gekriegt mit Klettverschlüssen, hat Sitzpolster getestet. Dann haben wir das irgendwann einmal gefunden gehabt, einen Hersteller gefunden gehabt und dann entstand auch der Name, ja, weil das war dann ein italienischer Hersteller und der hat halt Berchtesgaden nicht gekannt, ja. Und das Kürzel, also ihr kennt ja das von den Olympischen Spielen, ja, wo dann da drin steht, Giache für Germany, ja, der musste halt drei Buchstaben für das Kennzeichen eben Ort hergeben, wo das herkommt, das Team. Und dann hat der in dieses Drei-Felder-Kennzeichen BBA reingeschrieben. Also der hat das irgendwie nicht verstanden. BGD hatte ich ihm gesagt und BBA. Und dann hat dann der Martin zu mir irgendwann gesagt, ja, was soll denn der Scheiß BBA? Für was steht denn das eigentlich? So auf irgendeinem Lieferschein oder so, was war das? Oder Bestellbestätigung, habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Ja, dann sind wieder drei Bier vergangen und dann haben wir die Berchtesgadener Bicycle Association draus gemacht. Das war auch gar nicht so ernst gemeint, ja. Das war eigentlich so ein Scherz an die ganzen Anglophilen, die praktisch immer alles in Englisch ausdrücken. Und dann ist die BBA entstanden. Ich kann mich nur erinnern, dass wir in der Nacht, wo wir das dann veröffentlicht haben, ich glaube, im ersten Jahr haben wir das noch gar nicht auf die Trikots drauf gehabt, haben wir dann wir waren also so leicht angeheitert, hieß es noch dann, die Berchtesgadener Bicycle Association. Ja, also wir haben praktisch, ich habe es geschrieben und dann habe ich natürlich irgendwie Assos im Kopf gehabt, irgendwie wahrscheinlich im dritten oder vierten Bier und habe dann ein S draus gemacht und dann hat nachts noch einer zugeschrieben, geile Idee, aber müsst ihr schon richtig schreiben. So ist es entstanden, ja. Und dann waren wir, glaube ich, im ersten Jahr haben wir dann tatsächlich 16 oder 17 Leute zusammengebracht. Genau, und so ist das alles losgegangen.
Inwiefern seid ihr ein Gegenentwurf zu einem klassischen Verein?
Wir haben keine Mitgliedsgebühr, wir haben keinen Vereinsausschuss, wir haben kein Vereinskonto. Und bei uns gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, alles kann, nichts muss. Also es kann alles und es muss nichts. Und wir haben keine Verpflichtungen. Also bei uns tut jeder das, was er gut kann oder wozu er gerade Bock hat. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, dass wir keinerlei Formalien haben. Ja. Einzige Formalie, würde ich sagen, ist bei uns die Trikotbestellung und dementsprechend der Prolog, den wir gemeinsam starten.
Du hast mir geschrieben, dass Leute euch manchmal auch bayerisches Nationalteam nennen. Das musst du uns nochmal ein bisschen erklären.
Also man muss sich vorstellen, wir sind eine kleine Ortschaft mit einer Fußgängerzone. In dieser Fußgängerzone finden öfter mal Veranstaltungen statt und ihr kennt so diese weißen Absperrgitter, die Polizei aufstellt. Und ich fuhr da hin mit einem Kompagnon von mir. Wir hatten unser Trikot an. Da standen dann schon links und rechts von uns noch 10 Touristen, auch mit den Fahrrädern. Und die mussten eben warten, bis da die Veranstaltung vorbei ist oder der Durchzug von irgendeiner Blaskapelle oder sowas, glaube ich, war es. Und wir fuhren da hin und der Polizist, der da stand, den kannten wir nicht, ja. Der sah das Trikot und machte dann die Absperrung auf, ließ uns zwei durch. Wir guckten komisch, haben gesagt, ja, echt jetzt? Ja, komm, fahrt's durch. Und dann wollten die E-Biker und so auch hinterherfahren. Dann hat er die Absperrung wieder zugemacht. Dann hat er gesagt, tut mir leid, Nationalteam.
Und der ist schön.
Und so ist es eigentlich entstanden, ja. Und manche verwenden das auch noch manchmal ein bisschen süffisant, würde ich sagen.
Wie kann man bei euch mitmachen, außer dass man trinkfest sein muss, so wie ich das jetzt rausgehört habe?
Na, trinkfest, also wir haben alle dabei. Ich glaube, wir haben vom floranen Veganer bis zum einen, der auch mal 10 oder 11 Bier wegstellt bei einer Weihnachtsfeier, alles dabei. Aber das heißt nicht, dass der dann am nächsten Tag nicht wieder im Sattel sitzt. Man muss einen Spaß am Leben haben, das ist das Wichtige und einen Spaß am Radsport, ja.
Ja, und formal, wie läuft das ab? Man schreibt euch dann bei Instagram an oder auf der Website und sagt, ich möchte gerne bei der nächsten Rutsche Trikots dabei sein oder wie ist das?
Naja, da sind wir tatsächlich etwas exklusiv. Also unsere Trikots sind einmal nicht käuflich nach außen hin. Wir kriegen über Instagram eigentlich so jeden zweiten, dritten Tag spätestens eine Anfrage, ich hätte auch gern so ein Trikot. Wir sind aber relativ restriktiv, weil wir wollen eben, dass dieses Trikot auch ein Netzwerk hier in unserem Tal ist. Wir haben natürlich auch Leute ein paar aus Österreich dabei und ein paar, die immer wieder hier in Urlaub kehren. Und es muss schon einen guten Grund geben, warum er bei uns dabei sein will. Und da muss man auch so ein bisschen eine Bewerbung schreiben. Uns ist halt wichtig, dass es nicht jeder trägt, weil wir wollen keinen Kommerz damit. Das ist uns das Allerwichtigste. Wir sind auch überparteilich, so möchte ich sagen. Das heißt, bei uns ist erst einmal spielt der Radsport und die Gemeinschaft und das Netzwerken im Hintergrund der Rolle. Da sind wir tatsächlich so ein bisschen restriktiv, dass wir sagen, hey, das können wir auch nicht machen. Wir wollen es nicht jedem geben. Und wir wollen wirklich hier auch unseren Talkessel im Wesentlichen repräsentieren.
Und wie sind eure Mitglieder zusammengesetzt? Männlein, Weiblein, Jung, Mittel, Alt? Erzähl mal.
Boah, also der Jüngste ist 12, der Älteste ist 86. Wir haben, glaube ich, es sind knapp 270 Leute und ich würde sagen, wir haben 30 bis 50 Frauen, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, dabei. Die fahren auch richtig stark Rad. Ja, das ist so die Zusammensetzung und die anderen sind im Wesentlichen alle hier aus dem Tal. Wir haben auch ein paar da in der Nähe von Aschaffenburg. Wir haben auch einen irgendwo, ich glaube, im Oman haben wir mal ein Trikot hingeschickt. Einen, der da runtergeschoben ist. Und eins ist, glaube ich, also zwei sind in Kalifornien. Wir haben aber auch schon Anfrage bekommen aus Malaysia. Ja, also da wird es dann ganz spannend, wie man da dann was hinschickt.
Jetzt veranstaltet ihr ja auch Aktionen und Touren. Erzähl doch mal.
Ja, Veranstaltungen machen wir ja offiziell keine. Was man vielleicht bei uns dazu sagen muss, ist, wir haben auch keine Sponsoren mehr bei uns auf den Trikots, weil wir sagen, hey, wir können uns die Trikots selber leisten. Wir wollen lieber andere Leute supporten.
das erste Mal, wo wir die ersten Trikots bestellt haben, ja, da kam dann ein UPS-Packerl, das war so groß, jedenfalls so ein Standard-Packerl bei mir an daheim, und da waren halt dann, keine Ahnung, 30 Hosen, 30 Trikots, 15 Windwesten drin. Inzwischen kommt der 40-Tonner und wir sortieren dann eine Nacht lang Teile und ordnen die zu und machen Packerl davon. Das vielleicht da dazu, was wir tatsächlich machen oder was die letzten Jahre gelaufen ist. Und da muss ich und möchte ich auch meinen Kompagnon Martin, der ist eher so ein bisschen Pressescheu, hervorheben. Der hat eben die Idee gehabt, was für die Kinderkrebshilfe zu tun. Und nachdem der Martin eben auch so ein Hardcore-Marathonfahrer, Ausdauerfahrer ist, hat er gesagt, okay, komm, lasst uns mal ein Everesting machen. Und das Everesting ist eine inoffizielle Trainingsausfahrt geworden, ja, weil wir als Verein, wir sind ja kein Veranstalter und wir machen auch keine Veranstaltungen. Wir machen dafür auch keine großartige Werbung. Aber das Everesting haben wir jetzt 4-mal gemacht und haben dann auch dafür Spenden gesammelt für die Kinderkrebshilfe und für die Bergwacht Ramsau eben.
Wie viel Geld ist da zusammengekommen?
Über die letzten 4 Jahre, würde ich sagen, haben wir so knapp 100.000 Euro gesammelt für die 2 Organisationen. Oder die letzten 5 Jahre. Am Anfang war es so, dass wir die Bergwacht Ramsau supportet haben, aufgrund von einem persönlichen Erlebnis von mir nach dem Sturz. Da war der Erste, der mir eine Rettungsdecke drüber gelegt hat, wo ich wach geworden bin, ein Bergwachtler aus Österreich, den ich bis heute nicht getroffen habe. Also den habe ich nicht mal gefunden, aber der war hier eher aus der Nähe. Und da war ich total froh, dass jemand da war, der mich irgendwie beruhigt hat. Habe in dem Moment meine Beine nicht gespürt und dann geht da natürlich schon ein bisschen, bist schon ein bisschen dann angespannt, kam alles wieder, ist nicht großartig was passiert, Gott sei Dank, ein paar Rippen und ein paar andere Sachen beschädigt, aber das war's. Das war mein Erlebnis, deswegen war für mich die Bergwacht ganz ein wesentliches Thema. Und für den Martin, der hat auch seine persönlichen Erlebnisse zum Thema Krebs gehabt und Kinder mit Krebs und was da im Umfeld passiert ist. Dann hat der Martin eben die Wahnsinnsidee gehabt, ein Everesting zu machen. Und das hat sich die letzten Jahre immer gesteigert und gesteigert. Und in dem Jahr haben wir, glaube ich, jetzt müsste ich lügen, aber um die 25.000 Euro gesammelt. Ja, für die Bergwacht auch wieder ein paar tausend Euro, dass die Material kaufen können oder das, was sie brauchen, finanzieren können, dass wir da eben unterstützen, wo es möglich ist. Das ist also ein bisschen der Grundgedanke bei uns, dass wir einander helfen wollen, aber auch hier in dem Tal ein bisschen was zurückgeben.
Wie ist denn das Feedback von den Leuten aus dem Tal? Ich meine, das wird ja wahrgenommen. Ich habe auch ein paar Zeitungsartikel zu euch gefunden, wo dann so große Checks übergeben wurden.
Das Feedback ist natürlich, wir haben auch Leute bei der Rotfeldstraße, wo das Everesting stattfindet. An der Stelle möchte ich mich bei all den Anwohnern auch mal bedanken, dass sie so tolerant mit uns sind. Haben wir ein positives Echo. Viele sprechen uns darauf an. Der Radsport war, Toni Palzer kommt ja hier aus der Gegend, einer von den Pros von Bora Hansgrohe. Der war so das, was man wahrgenommen hat. Und dann gab es noch ein paar Teams, so kleine Teams. Aber der Radsport war also nicht so bekannt, würde ich sagen, oder nicht so bewusst gelebt. Und das Feedback, das wir bekommen, ist, ich kenne kein Negatives. Ja. Also es ist große Akzeptanz da für uns. Natürlich wird man mal angehobt, ja natürlich machen wir mal einen Scheiß im Verkehr, geben wir alle zu. Die Akzeptanz ist groß und macht uns eben auch sehr viel Spaß, dass wir gerade merken, also wie die letzten Jahre, dass wir extrem viele junge Leute dazu bekommen. Das finde ich total geil, weil in dem Sinne merkt man, da ist ein Nachwuchs da, der kommt und die haben Bock auf Rennradfahren. Und früher, kennst du das, das ist ja auch so mein Thema, Radsport ist einsam und doch gemeinsam. Ja. Früher ist halt jeder für sich gefahren, man kannte sich nicht, ja. Und heute fährt man dann auch mal in kleinen Gruppen allein, ja. Aber man kennt sich und man weiß jetzt, hey, ist auch einer vom Team. Das Umfeld respektiert und akzeptiert das. Jetzt haben wir die erste Bäckerei, die uns auch unterstützt haben beim Everesting. Die haben jetzt unser Trikot aufgehängt, eins aus dem Gründungsjahr mit Unterschriften von Everestern und Teammitgliedern. Und das finde ich eigentlich eine schöne Aktion. Und ich denke, der Radsport passt ja auch wie die Faust aufs Auge hier in die Gegend. Ja. Wir sind CO2-neutral, wir sind im Nationalpark, haben den einen der saubersten Seen hier, den Königssee, den du vorhin angesprochen hast. Und die Menschen hat da Zeit gedauert, bis sie das so ein bisschen wahrgenommen haben. Und letztendlich ist die Sache auch mit dem Berchtesgadener Sportpreis 2023 gekrönt worden.
Wir müssen das mal kurz unseren Hörern erklären, für die, die es nicht wissen. Beim Everesting geht's ja drum, einmal die Höhenmeter des Mount Everest zu fahren mit dem Fahrrad. Und wie sieht denn da die Strecke aus? Ist das ein Anstieg der 100...
Steil.
Ja, das, davon gehe ich mal aus. Aber ist das ein Anstieg, der ganz oft gefahren wird? Oder ist das eine Runde? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es sind 8848 Höhenmeter und man fährt praktisch 11-mal das Rossfeld hoch von der Oberau aus bis zum Hennigköpfel und da fährt man halt dann 11-mal rauf und runter, wenn man es denn schafft. Ja. Also es sind, glaube ich, waren 27, die es geschafft haben. Die ersten Damen haben wir dabei gehabt, 4 Ladies, die es geschafft haben. Aber ganz viele fahren halt einmal hoch und schmeißen dann 1 Cent pro Höhenmeter in die Kasse.
Wenn man da jetzt mitmachen möchte, also Menschen von außerhalb, wie können sie davon erfahren? Muss man sich anmelden? Wie läuft das?
Also wie gesagt, anmelden kann man sich nicht. Das ist ja eine inoffizielle Trainingsausfahrt. Also wir geben dann schon mal irgendwann bekannt, wann es denn ist. Und dann muss man halt vielleicht auf einen Instagram-Account schauen oder der ein oder anderen vom Team folgen, wann denn so eine inoffizielle Trainingsausfahrt stattfindet.
Sehr gut.
Ja, damit euch niemand einen Strick draus drehen kann, ne? Alles inoffiziell.
Ja, natürlich.
Sag mal, auf eurem Logo habe ich gesehen, das sieht aus wie so ein Spartanerhelm. Oder soll das ein Centurio-Helm sein von den Römern? Weil deine Affinität mit Italien ist ja viel, viel größer als zu den Spartanern, was ja dann Griechenland wäre.
Ja, ist richtig. Also der Spartakus-Helm, der ist eigentlich so ein bisschen entstanden. Ja, ist griechisch, aber mir hat der Spartakus-Helm immer gut gefallen. Das war erst mal das Erste. Und dann, für was steht er? Ja, für Durchsetzungskraft, für auch den Schwächeren helfen. Er hatte auch so ein bisschen einen Bezug zu diesem Sklavenaufstand rund um den Spartakus. Er steht für Stärke, Ausdauer, für ein gewisses Maß an Ehrgefühl, für einen Teil Moral, würde ich auch sagen. Moral im Sinne von mit einer kleinen Gruppe etwas tun für Größeres. Und letztendlich war ja auch der Fabian Cancellara, ehemaliger Zeitfahrweltmeister, Tour-Etappensieger und so weiter, hat ihn ja auch drauf gehabt. Das hat mir einfach gefallen und deswegen haben wir irgendwann dieses Logo mit dem Spartaner-Helm genommen und der ist auch so ein bisschen unser Markenkern geworden.
Wie ist denn so das Verhältnis zu den anderen Vereinen bei euch im Tal? Gibt es da viele Radsportvereine oder?
Nee, wir haben wir sind die einzigen hier im Tal. Wir haben den RSV Freilassing. Wir haben mit denen allen ein sehr gutes Verhältnis. RSV Freilassing, die Bike Friends Salzburg hier so an der Stelle genannt. Mit denen haben wir ein super Verhältnis. Das macht richtig Spaß und wir sind mit denen auch vernetzt. Haben auch eine relativ große WhatsApp-Gruppe inzwischen, wo auch Freunde aus Salzburg oder von den Freilassinger Kollegen oder Freunden dabei sind. Wir sind da völlig stressbefreit und wie gesagt, wir haben kein Konkurrenzdenken. Natürlich ist es so, dass man sich mal frotzelt oder sowas, aber wir haben einfach Bock aufs Radfahren und unser Ziel ist es, dass wir Leute zusammenbringen. Ja, dieser Gedanke, das beflügelt mich seit Jahren eben bei dem Thema, dieses Netzwerk zu haben, auch im Hintergrund. Und ich finde es halt einfach cool, wenn du am Sonntag irgendwo ein Problem hast, ein technisches, und du stellst eine Frage rein, hey, hat das schon mal einer gemacht? Ja, wir haben einen der Gottväter, der Schrauber hier bei uns im Team, der ist auch Mitglied. Ja, und dann kümmert sich der halt. Der kommt halt am Sonntag dann auch mal 10 Kilometer angefahren, nur um dein Problem zu lösen. Und das finde ich eigentlich schön, weil das sagt was aus über das, was Gemeinschaft ausmacht.
Toll.
Das hört sich alles sehr, sehr sympathisch an. Ist denn noch eine inoffizielle Ausfahrt für dieses Jahr geplant?
Nee, die haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ja. Das Finale ist bei uns immer inoffizielle Ausfahrt, die sich Rampensau nennt. Und danach ist dann immer noch ein bisschen Tanz und Musik angesagt in unserem Stammwirt in der Maria Gern.
Und was ist nächstes Jahr bei euch geplant und was ist nächstes Jahr bei dir geplant, so rein radsporttechnisch?
Also geplant ist, wir sind jetzt gerade am Zeichnen und Basteln mit einer Freundin von mir, die eben auch gern designt. Wir sind gerade dabei, unsere neuen Trikots zu designen und die dann auch auszugeben. Für uns jetzt in der Planung und nächstes Jahr ist eben jetzt erstmal die Anprobe mit unserem neuen Trikothersteller, mit dem wir starten. Die wird dann in einem kleinen Wein- und Obstladen stattfinden, der uns da unterstützt, auch einer unserer Supporter, der Fes Marino. Dann werden wir die Trikots zeichnen, ordern, bestellen, werden die zuteilen und dann ist immer bei mir daheim Ballyhoo. Das heißt, wir haben dann den Abholtermin, der ist auch so ein bisschen zum Event geworden. Wenn dann alles fertig verpackt ist, ungefähr 20 bis 30 Stunden Arbeit, dann schreibe ich aus, Trikotabholung am so und so viel, um so und so viel Uhr zwischen 17 und 20 Uhr. Und dann holen halt 150 Leute hier ihre Trikotsackerl ab bei mir in der Wohnung. Und ja, ist dann immer ein bisschen Party und jeder bleibt da und ist eingeladen auf ein Glas Wein, alles unbürokratisch und steht dann alles im Raum drin und jeder kann sich nehmen. Und danach natürlich unser gemeinsamer Prolog, den wir im nächsten Jahr wieder planen. Und alles Weitere wird sich zeigen, ja. Also auch für andere inoffizielle Trainingsausfahrten gibt es schon Ideen und Pläne.
Und bei dir privat, du hast ein Giro d'Italia T-Shirt an, Polohemd an. Geht's nochmal zum Giro oder zur Tour?
Mein Favorite ist immer der Giro. Das ist für mich persönlich immer so ein bisschen mehr Lebensgefühl. Will aber nichts irgendwie abwerten oder ja, irgendjemandem irgendwas absprechen. Meine Freude wäre, wenn ich wieder zum Giro d'Italia fahren könnte. Ich war letztes Jahr beim Giro d'Italia Finale in Rom. Ja, und ich hoffe, dass einer von meinen Freunden dann durchkommt beim Giro d'Italia, der da mitfährt. Und dann wollen wir mal weiterschauen. Alles andere, ich habe keine Pläne. Ich würde ganz gerne einen Alpencross machen nächstes Jahr mit dem Mountainbike. Und alles andere, ja, alles kann, nichts muss.
Schönes Schlusswort.
Super, dann ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Christian.
Ja, danke an euch und wir sehen und hören uns.
Ja. Ich finde das ja immer toll, wenn Radsport oder generell Sport Menschen zusammenbringt. Jeglicher Couleur, jeglichen Hintergrund, alles ist egal. Hauptsache, diese Sache, der Sport steht im Vordergrund. Und wenn man dann auch noch diese Transferleistung hinbekommt und Leuten davon etwas abgibt oder eben was sammelt und das dann Leuten abgibt, ist das ja noch viel, viel großartiger.
Das war insgesamt sehr, sehr sympathisch und genau wie du so sagst, es hat so eine tolle Stimmung wiedergegeben und die war für mich so, wie soll ich denn sagen, ungezwungen. Also ganz anders, wie man das vielleicht aus Norddeutschland oder aus Vereinen kennt, die man schon mal kennengelernt hat. Keine Satzung, keine Vereinssitzung, keine Regeln, keine Eintrittsgebühr, keine Austrittsgebühr, kein dieses ganze Deutschtum, ne, was wir so irgendwie, womit wir groß geworden sind, gibt's da nicht. Und das ist doch schön zu sehen.
Und wir beiden müssen dann, haben denn ja schon wieder unseren nächsten Urlaub in Peilung. Wir müssen irgendwann nach Berchtesgaden zum Fahrradfahren. Also wir haben gesagt bekommen, Christian meinte nämlich, dass es da sehr, sehr guten Kaffee bei ihm gibt. Wahrscheinlich das den besten Kaffee auch, des ganzen Tals.
Auch das noch. Und nach dem Gespräch glaube ich das zu 100%, dass das so ist. Und ich bin mir auch sicher, dass es dazu irgendwie eine ganz fantastische, kleine, familiengeführte Bäckerei irgendwo gibt, wo man die ersten Teilchen der Region dann noch dazu bekommt. Oh, es geht schon los in meinem Kopf. Kopfkino.
Schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch die Berchtesgadener Bicycle Association verlinkt. Da könnt ihr dann alles sehen, auch wie die Trikots vor allem aussehen und so weiter. Und wir beiden Hübschen sagen dann erstmal Tschüssi, bis nächste Woche.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.